Guten Morgen, liebe Gemeinde. Kommenden Mittwoch ist Valentinstag. Der Tag der Liebenden wird der Tag auch genannt. Ein Tag, an dem viele schenken und sich beschenken lassen. Blumen, Pralinen und so weiter und so fort. Wer von euch hat schon mal etwas geschenkt bekommen? An die, die sich jetzt nicht gemeldet haben, keine Sorge, am Ende der Predigt werdet ihr feststellen, ihr habt auch ein Geschenk. Ist es nicht ein schönes Gefühl, wenn man etwas geschenkt bekommt? Dieser Gedanke, dass jemand an dich denkt und dir eine Freude bereiten möchte. Es ist eine schöne Sache für die Schenkenden und auch für diejenigen, die beschenkt werden. Ich denke, ihr merkt schon, worum es heute geht. Es geht um Geschenke. Der Titel der heutigen Predigt ist Ein Geschenk für dich. Gott hat ein sehr wertvolles Geschenk für uns. Es ist seine Gnade und seine Barmherzigkeit. In der Bibel lesen wir, dass seine Barmherzigkeit und Gnade in Übermaß vorhanden ist. Es ist genug für jeden da. Gott möchte jeden einzelnen Menschen beschenken. Die Sache ist, das Geschenk muss angenommen werden. Und noch eine Sache. Gott möchte auch, dass wir untereinander uns mit dieser Gnade und dieser Barmherzigkeit begegnen. Es gibt in der Bibel im Alten Testament eine Geschichte. Jeder einzelne von uns und auch wir als Gemeinde können uns da sehr wichtige Lehren aus dieser Geschichte ziehen. Es geht um die Geschichte von Jona. Wer in einer Kirche aufgewachsen ist, hat die Geschichte schon im Kindergottesdienst gehört. Und andere haben vielleicht schon mal in der Bibel von dieser Geschichte gelesen. In Jona 1, Vers 1 und 2 lesen wir, und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Durch die Sünde konnte das Volk in Ninive nicht mehr bestehen vor Gottes Augen. Und Gott hat beschlossen, die große Stadt Ninive zu zerstören. Ein eindeutiger Auftrag für Jona. Aber was macht Jona? Er haut ab. Er flieht in die entgegengesetzte Richtung. Er möchte sich vor Gott verstecken. Je tiefer wir in diese Geschichte gehen, werden auch die Motive klar, warum Jona das eigentlich tut, warum Jona flüchtet. Wir lesen, dass Jona sich Fahrkarten kauft in Richtung Tarsis und dann in das entsprechende Schiff steigt, um sich vor Gott zu verstecken. Eigentlich hätte es Jona wissen müssen, denn er ist ein Israelit. Einer aus dem auserwählten Volk. Er kennt seinen Gott. Man kann sich vor dem Gott nicht verstecken. Aber er versucht es trotzdem. Gott lässt einen Sturm aufkommen. Und die Schiffsbesatzung betet verzweifelt. Sie beten zu ihren Göttern. Und schmeißen alles von Bord, was ihr Schiff leichter werden lässt. Und was tut Jona? Er schläft. Als die Schiffsleute einfach nicht schlauer werden aus ihrer Situation, weckt der Kapitän den schlafenden Jona. Der Kapitän fordert Jona auf, zu seinem Gott zu beten. Vielleicht wird er ja die Gebete erhören und sie retten aus ihrer Lage. Nebenbei werfen sie noch Lose. Und als das Los Jona trifft, fangen sie ihn an zu befragen. Jona erklärt ihnen, wer er ist, welchen Gott er anbetet und was er angestellt hat. Sein Ungehorsam gegen Gott hat nicht nur ihn selbst in Gefahr gebracht, er hat sogar Menschen in seiner Umgebung in Gefahr gebracht. Ungehorsam gegen Gott hat sehr weitreichende Folgen, die nicht nur einen selbst betreffen. Der Weg, den wir aufgrund unseres Ungehorsams einschlagen, kann uns in die völlige Dunkelheit führen. In eine Situation, in der alles so scheint, als wäre alles gegen dich. Ungehorsam hält dich von deiner Berufung fern. Was mir besonders aufgefallen ist an dieser Geschichte, als die Schiffsleute ihn dann fragen, was sie denn jetzt mit ihm tun sollen, kommt Jona nicht auf die Idee, umzudenken. Er kehrt nicht von seinem Verhalten um. Er zieht es lieber vor, zu sterben, als umzukehren. Ein Wort der Buße hätte ausgereicht. Er kennt seinen Gott. Er weiß, wer er ist. Aber das ist hier nicht passiert. Das wird aus den Worten klar, die Jona spricht. Er sagt, ja, dann schmeißt mich doch von Bord und alles wird gut. Kehren wir selber um, wenn wir merken, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, falsch ist? Oder ignorieren wir alle Zeichen und Hinweise, die uns Gott in unserem Leben gibt, um uns zur Umkehr zu bewegen? Unser Gott verherrlicht sich auch in solch einer ausweglosen Situation. Obwohl Jona alles falsch gemacht hat und sogar auf dem Schiff alles falsch macht, wird den Schiffsleuten klar, wer der wahre Gott ist. Jona wird in das wütende Meer geschmissen und als sich das Meer dann beruhigt, tun die Schiffsleute das, was Jona hätte tun sollen. Sie tun Buße und ehren den einzig wahren Gott. Aber Gott lässt Jona trotzdem nicht den Stich. Er lässt ihn nicht einfach so sterben. Er schickt einen Riesenfisch, das ihn verschlingt. 3 Tage und 3 Nächte befindet sich Jona im Bauch des Fisches und es findet dort ein Monolog statt. Jona spricht zu Gott. Wie muss es wohl gewesen sein in dem Bauch des Fisches? Dunkel, laut, hat bestimmt gestunken wie auf einem Fischmarkt. Jona war handlungsunfähig. Er war nun in einer Situation, wo er nicht mehr lenken konnte. Er wusste nicht, wohin es geht. Er konnte die Richtung nicht mehr bestimmen. Sein Schicksal lag im wahrsten Sinne des Wortes in Gottes Händen. Das Einzige, was Jona jetzt noch hatte, waren seine Gebete an Gott. Und als er da so saß, beschreibt er seine Gefühle, als er in das Meer geschmissen wurde und immer tiefer sank. Er beschreibt das Gefühl, wie es ist, wenn man immer tiefer in die Dunkelheit sinkt und alles ausweglos erscheint. Er beschreibt, wie groß Gott ist und dass nur er ihn erhören kann. Er sagt zu Gott, er wird das bezahlen, was er gelobt hat, also dass er das tun wird, was er Gott versprochen hat. Gott erhört ihn daraufhin. Und nach 3 Tagen wurde Jona von dem Riesenfisch an Land ausgespuckt. Unser Gott ist ein Gott, der uns nicht einfach so aufgibt. Er gibt Jona dann nochmal den Auftrag. Gott sagt in Jona 3, Vers 1 und 2, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Diesmal gehorcht Jona und geht in die Stadt und verkündet, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Mehr steht nicht geschrieben. Jona hat zwar gehorcht, aber er scheint nicht mit dem ganzen Herzen dabei zu sein. Wir wissen, es geht auch anders. Es ist nicht das erste Mal in der Bibel, dass Gott sagt, dass er eine Stadt vernichten wird, weil die Menschen in Sünde leben. Als Gott Abraham verkündete, dass er Sodom und Gomorra vernichten wird, da hat Abraham mit Gott gerungen. Er hat diskutiert und verhandelt. Aber bei Jona? Hier folgt keine Verhandlung, kein besonderes Interesse an den Menschen in Ninive. Er flüchtet vor Gott und versucht sich zu verstecken. Beim 2. Mal gehorcht er, aber er scheint es trotzdem nur widerwillig zu machen. Was ist los mit Jona? Jona wird es gleich selber sagen, was mit ihm los ist. Dazu kommen wir gleich. Trotz all dem geschieht erstmal beim Volk in Ninive und dem König des Landes eine Veränderung. Ohne Widerrede akzeptieren sie das Wort und treffen den Entschluss, sich zu ändern. Sie fasten und beten zu Gott. Sie tun Buße und kehren um von ihrem sündhaften Leben. Und tatsächlich reute es Gott, was er mit ihnen vorhatte, und zerstört die Stadt nicht, wie geplant. Die Barmherzigkeit Gottes war größer als sein Zorn. Halleluja. Und das erweckt Jonas Zorn, und hier werden Jonas Motive klar. Und das ist auch der Teil, von dem ich zu Beginn der Predigt geredet habe, liebe Gemeinde. Wenn wir Folgendes verstehen und es verinnerlichen, wird unsere Gemeinde mit dem Herrn Großes erleben. In Jona 4, Vers 1 und 2 lesen wir: Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Die Bevölkerung in Ninive hat Jona nie so richtig am Herzen gelegen. Er zeigt hier kein bisschen Reue. Er verteidigt sogar sein Verhalten, indem er so mit Gott redet. Er hat das Prinzip der Gnade und der Barmherzigkeit nicht verstanden. Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist nicht gleichzusetzen mit dem, wie wir unter uns untereinander manchmal umgehen. Seine Gnade ist kostenlos und es ist für jeden da. Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Jona hat das nicht verstanden. Jonas Worte in Ninive sollten eine Warnung sein und kein Urteil. Seine Worte sollten das Volk wachrütteln. Das war Gottes Absicht. Und Jona verrät sich hier mit dieser Aussage, dass er doch wusste, was er für einen Gott hat. Er wusste also, was passieren würde mit den Menschen, wenn sie Buße tun und umkehren. Er ist vor dieser Aufgabe weggerannt, weil er nicht wollte, dass die Menschen in Ninive die gleiche Gnade und Barmherzigkeit erfahren wie er selbst. Er hat es ihnen einfach nicht gegönnt. Nachdem Jona diese Worte an Gott gerichtet hat, sucht er sich einen Ort, von dem er einen Blick auf die Stadt hat, und lässt sich dort nieder. Und Gott erteilt ihm daraufhin eine wichtige Lektion. Und darüber lesen wir in Jona 4, Vers 6 bis 11. Ich lese euch diesen Teil vor. Gott, der Herr, aber ließ einen Rizinus wachsen, der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast du ihn auch nicht aufgezogen, der in der Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts und links ist, dazu auch viele Tiere. Wir erfahren nicht, ob Jona die Lektion gelernt hat. Aber es ist Zeit, die Frage zu stellen, ob wir daraus lernen. Hattest du auch schon mal so eine Situation erlebt? Da machen Menschen alles falsch, was man falsch machen kann, und du siehst, dass Gott sie segnet. Warst du dann auch schon mal zornig mit Gott? Oder hast du schon mal an seine Gerechtigkeit gezweifelt? Hast du dich schon mal gefragt: Ja, der macht dieses und jenes und der führt solch ein Leben, aber ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und lese jeden Tag fleißig die Bibel und bete regelmäßig, aber so einer wird von Gott gesegnet? An dieser Begebenheit wird einem die Gnade Gottes klar und deutlich aufgezeigt. Wenn Gott sieht, dass ein Mensch sich von der Sünde abwendet, dann ist er sofort bereit zu vergeben. Für uns Menschen ist das manchmal sehr schwer zu verstehen. Aber so ist unser Gott. Er prüft die Herzen. Und er möchte, dass wir auch so werden. Schnell im Vergeben, langsam zum Zorn. Das ist auch der Grund, warum er bereit war, seinen einzigen Sohn für uns herzugeben, damit wir errettet werden. Jona ist zuerst vor Gott weggerannt. Im Bauch des Fisches ist er zu Gott gerannt. Nach dem zweiten Auftrag ist er in Ninive mit Gott gelaufen und am Ende hat er sich über Gott gestellt. Fällt euch was auf? Die Israeliten haben sich genau so verhalten. Sie haben sich ständig abgewendet vom Herrn. Dann wurde Gott zornig, dann sind sie wieder zu ihm gerannt und mit ihm gelaufen. Und dann haben sie sich über ihn gestellt, indem sie Götzen gebildet haben und diese Götzen angebetet haben. Die Haltung der Menschen gegenüber Gott ändert sich ständig. Aber Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit, sie sind immer da und sie kennen keine Grenzen. Amen. Er hat sein Volk letztendlich in das verheißene Land geführt, trotz all dem, wie sich das Volk verhalten hat. Und genauso hat er auch bei Jona gehandelt. Er hat Jona den Auftrag ausführen lassen, trotz seiner widerwilligen Haltung. Und bei uns ist es nicht anders. Er hat Jesus für uns hingegeben, trotz unserer Schuld. Die Gnade Gottes ist kostenlos. Und auch wenn es was kosten würde, wir hätten nichts, womit wir es erkaufen könnten. Es ist nicht etwas, was wir erhalten, weil wir irgendetwas getan haben, oder es ist nicht etwas, was wir bekommen, weil wir heiliger leben als andere. Die Gnade Gottes ist für jeden. Wie können wir es also wagen, anderen Menschen dieses Gnadengeschenk der Vergebung abzuerkennen und zu sagen, diese oder jene Menschen haben die Gnade Gottes nicht verdient, indem wir sie verurteilen und mit dem Finger auf sie zeigen? Wie können wir es wagen zu denken, dass für die Gnade, die wir kostenlos erhalten haben, ohne irgendein Zutun unsererseits, dass andere dafür bezahlen sollen? Gott reicht eine ehrlich gemeinte Buße aus. Die Rizinusstaude, die Jona Schatten gespendet hat, steht für Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Es ist etwas, was wir geschenkt bekommen. Wir haben es nicht großgezogen oder es regelmäßig bewässert. Wir haben es nicht mal gepflanzt. Wir können es nicht mal pflanzen. Es ist ein Geschenk Gottes. Aber nutze seine Gnade und seine Barmherzigkeit nicht aus wie Jona. Sündige nicht bewusst, um am Ende zu Gott zu schreien, wenn alles um dich herum zusammenbricht. Daher die Lektion mit der Staude. Gott gibt es uns, aber wenn wir es ausnutzen, dann gibt es kein Zurück. Du nutzt die Gnade Gottes nicht nur dann aus, wenn du eine Sünde immer wieder bewusst tust, obwohl du weißt, dass es eine Sünde ist, sondern auch, wenn du die Gnade, die du kostenlos erhalten hast, als deinen eigenen Verdienst ausgibst und auf andere herabschaust. Lass uns also diese Gnade nicht ausnutzen, denn wir brauchen seine Gnade jeden Tag neu. Wir sind nicht perfekt. Jeden Tag machen wir irgendetwas unbewusst falsch, ohne dass wir es wissen. In unserer Gemeinde ist es nicht anders. Gibt es eine perfekte Gemeinde, wo alle Gemeindemitglieder perfekt sind? Ist unser Kirchengebäude perfekt? Alles hat seinen Makel. Aber wir beten einen perfekten Gott an. Es gibt einen vollkommenen und allwissenden Gott. Es gibt einen Gott, der alles zu tun vermag. Dinge, die uns unmöglich erscheinen, die kann er tun. Alles, was Menschen nicht machen können, kann er tun. Und das ist das Wichtige. Es gibt eine Erzählung, eine kleine Geschichte. Ein kleiner Junge ist mit seiner Großmutter einkaufen. An der Theke sagt der Verkäufer zu dem Jungen, schau mal, greif mal in die Dose und nimm dir ein paar Süßigkeiten heraus. Jedes Kind würde sofort zugreifen Aber der kleine Junge zögert. Daraufhin nimmt der Verkäufer ein paar Süßigkeiten raus und gibt es dem Jungen. Der Junge nimmt es mit einem breiten Grinsen im Gesicht an. Draußen fragt ihn dann die Großmutter, warum er denn gezögert hat und nicht selbst was aus der Dose genommen hat. Daraufhin der kleine Junge: Oma, schau dir mal meine Hände an, die sind so klein. Aber die Hände des Verkäufers, die sind so groß. Ich hätte niemals so viel nehmen können, wie er mir gegeben hat. Liebe Gemeinde, es ist nicht nur wichtig, seinen Versorger zu kennen, es ist auch wichtig, sich von ihm beschenken zu lassen. Aus eigener Kraft können wir nicht viel erreichen. Sei so schlau wie dieser kleine Junge und lass dich beschenken. Nachdem du das Geschenk empfangen hast, sei dankbar dafür und teile es mit deinen Geschwistern. Ich ermahne diejenigen, die von seiner Gnade profitieren, aber es anderen vorenthalten. Zeigt nicht mit dem Finger auf andere, hört auf mit diesen Spielereien, die uns einfach nicht weiterbringen. Und ich ermutige diejenigen, die von seiner Gnade profitieren. Werdet nicht müde, die Gnade und die Barmherzigkeit an andere weiterzugeben. Kehr um, wenn du gerade merkst, dass du auf dem falschen Weg bist. Sei nicht so stur wie Jona. Lass dich nicht von deinem Ego leiten. Kehr um, dein Gott wartet auf dich und er hat ein Geschenk für dich. Nimm das Geschenk an, pack es aus und dein Leben wird von Grund auf verändert werden. Glaubt ihr daran, liebe Gemeinde? Dein Leben wird nicht mehr so sein, wie es war. Liebe Gemeinde, schaut euch mal um, auf die ganzen leeren Plätze um euch herum. Die Menschen sind dort draußen. Ihr trägt das Geschenk in euch, das dafür sorgen kann, dass Menschen in diese Kirche kommen. Gott hat uns eine starke Verheißung gegeben, aber sie erfüllt sich nicht von selbst. Von uns wird auch etwas abverlangt. Liebe Gemeinde, ich bitte euch, dass ihr euch das zu Herzen nimmt. Denn ich bin überzeugt davon, wenn wir das als Gemeinde verinnerlichen und es tatsächlich so anwenden, wie Gott es von uns erwartet, dann wird eine Kettenreaktion des Segens ausgelöst, die von nichts und niemandem mehr aufzuhalten sein wird. Es wird eine Lawine des Segens losbrechen. Glaubt ihr daran? Liebe Gemeinde, glaubt ihr daran? Antwortet mir. Der Segen wird in Strömen auf uns herabregnen und wir werden uns fragen, womit haben wir uns das bloß verdient? Glaubt ihr daran? Menschen, die in diese Gemeinde kommen, werden gesegnet werden und auch wir als Gemeinde werden gesegnet werden. Das wird sich herumsprechen und wir werden wachsen. Glaubt ihr daran? Die Emporen hier oben, rechts und links und auch da hinten und die Übersetzerkabinen, die werden besetzt sein. Nationen werden sich hier treffen und um den einzig wahren Gott anzubeten. Glaubt ihr daran, dass es hier mal so voll werden kann? Wir werden so viele sein, dass wir nicht nur morgens einen Gottesdienst feiern werden, sondern wir werden uns auch abends treffen, um unseren Gott zu feiern. Glaubt ihr daran? Aus dieser Gemeinde wird eine Erweckung in ganz Berlin entstehen. Wir beten einen Gott an, der real ist. Seine Versprechen sind real. Er hält das, was er verspricht. Liebe Gemeinde, es liegt jetzt an uns. Was tun wir mit dem Geschenk, das wir erhalten haben? Lasst uns gemeinsam vorangehen, füreinander da sein und der Herr wird bei uns sein und uns Schritt für Schritt führen. Es steckt so viel mehr in euch, so viel mehr Potenzial. Nutzt es. Strebt nach den Geistesgaben. Denkt an unsere Jahreslosung. Strebt danach und seid gute Haushalter. Lasst uns die Gemeinde gemeinsam aufbauen. Es ist nicht die Aufgabe von wenigen, es ist die Aufgabe von uns allen als Gemeinde. Glaubt ihr daran? Lasst uns also in Zukunft gemeinsam mit anpacken. Lasst uns beten. Ich werde euch einige Zeit geben, ihr könnt die Augen schließen. Da, wo ihr vielleicht gemerkt habt, das ist ein Weg, den ich, da ist eine Gabelung gewesen, da bin ich einfach falsch abgebogen. Ihr habt die Chance, euch umzudrehen. Euer Gott ist ein Gott, der auch zweite Chancen vergibt. Euer Gott ist ein Gott, der euch nicht einfach so hängen lässt, der euch nicht einfach so auf dem falschen Weg hängen lässt. Er leitet euch wieder zurück auf den richtigen Weg. Und deshalb schließt eure Augen und lasst euch von dem Heiligen Geist zeigen, wo ihr umkehren müsst, wo ihr von eurer Sturheit abkommen müsst, damit ihr ein Segen für die Gemeinde seid. Lasst uns die Augen schließen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen wunderschönen Tag. Ich danke dir, dass du die Gebete deiner Kinder erhörst. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns nicht verurteilt, sondern uns ermahnt, um uns auf den richtigen Weg zu bringen. Ich danke dir, Gott, dass du uns auch nicht allein lässt dabei, sondern dass du uns dabei begleitest durch den Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du uns führen wirst. Ich danke dir, dass du Großes mit unserer Gemeinde vorhast. Ich danke dir, dass du uns dazu nutzen möchtest, Vater. Ich bitte dich, jeden Einzelnen zu zeigen, wo er sich einbringen kann, wo er ein guter Haushalter sein kann mit seinen Gaben, die er hat, Vater. Und auch für die Gemeindeleitung, dass es erkannt wird und dass es auch eingesetzt wird. Segne jeden Menschen. Danke, dass du zu einigen Herzen gesprochen hast, Vater. Danke, dass wir hier auch die Früchte sehr bald sehen werden. In Jesu Namen bete ich. Amen.